Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagvormittag zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einem weiblichen Gast, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Denn seit über 20 Jahren ist sie aus der bayerischen Erfolgskrimiserie aus den Rosenheim-Cops überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ich sage herzlich willkommen, liebe Marisa Burger.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schönen guten Morgen.
Sonntagmorgen, kurz nach 9, wahrscheinlich eigentlich nicht nur die Zeit, wo du am Mikrofon sitzt.
Naja, also wenn ich drehe, ist es noch früher. Aber wenn ich frei habe, da schlafe ich schon auch mal ganz gern aus.
Umso schöner, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Lieber Marisa, sollen wir gleich zu Beginn mal das Gerücht Nummer 1 aus der Welt schaffen, worum sich die Menschen in den letzten Wochen und Monaten den Kopf zerbrochen haben? Hört sie auf, um Gottes Willen. Nein, tut sie nicht.
Nein, tue ich nicht. Ich habe nur letztes Jahr 4 Folgen pausiert, weil ich mich da meinem Buch gewidmet habe. Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war, vom Mut, eigene Wege zu gehen. Und habe einfach 4 Folgen ausgesetzt, was auch ganz normal ist, weil man hat ja auch mal andere Projekte. Mhm. Und wie es dann in der Medienlandschaft auch so ist oder im Social-Media-Bereich, eine Klick-Überschrift jagt die nächste, es wird was übernommen, es wird nicht hinterfragt und so werden dann einfach Gerüchte in die Welt gesetzt, die so wirklich nicht stimmen und wir haben jetzt schon wieder 90 Minuten gedreht, es geht jetzt dann frisch mit den neuen Folgen los und ich bin natürlich dabei.
Ist das was, woran man sich jemals gewöhnt?
Dass man wieder zu drehen anfängt oder die schlechten Klicks
oder dass man korrigieren muss, weil irgendjemand was behauptet, was totaler Unfug ist.
Ich find's halt einfach schade, weil es wenig mit seriösem Journalismus zu tun hat und wir müssen uns ja mit dieser ganzen Social-Media-Welt auch mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, wie jetzt gerade auf YouTube zum Beispiel, was ich auch mal sagen möchte. Es gibt ganz viele Videos, die sagen, dass ich gestorben bin oder
ja, bei einem schweren
Autounfall, dass ich in toxischen Beziehungen die ganze Zeit lebe. Also ich finde es ein Unding und das ist für uns auch so, wo man sagt, gut, je mehr du das anklickst, desto mehr gibst du denen ja auch eine Plattform, dass sie angeklickt werden. Wenn man es nicht ignoriert, finde ich es auch total schlimm. Also man ist so in so einer Grauzone, wo man überhaupt nicht weiß, wie man vorgehen soll und anwaltstechnisch kann man auch nicht wirklich eingreifen, weil diese Firmen nicht greifbar sind.
Ja, du findest einfach die nicht. Ne?
Du findest die nicht. Und es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch meinen Kollegen, der Karin Thaler, Kolleginnen Karin Thaler, dem Dieter Fischer. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, es gibt noch viel mehr, die in der sogenannten Promi-Welt leben und mittlerweile beerdigt worden sind oder gestorben sind. Sehr makaber und ganz schlimm, finde ich sowas. Ja.
Und da hat sich tatsächlich auch dein Beruf oder auch meiner, also jeder Beruf, der in der Öffentlichkeit stattfindet, natürlich extrem verändert. Also wir haben ja auch sehr mit Fake-Profilen zu kämpfen gehabt. Ich bin zum Beispiel gar nicht bei Facebook, hatte aber plötzlich Facebook-Profile, wo Gewinnspiele und so gestartet wurden und dann über sich selber ein Video zu sehen, dass man angeblich bei einem Unfall verunglückt ist. Und das finde ich wichtig, das nochmal zu betonen, auf solche Videos nicht zu klicken, weil das ist der Sinn dahinter.
So ist es, genau. Ich habe auch schon mal, ich mache das selten, aber ich habe auch auf Facebook und auf Instagram jetzt schon ein paar Zeilen geschrieben, dass die Leute bitte das nicht glauben sollen. Aber mei, ja, wenn du irgendwie denkst, oh, das gibt's doch nicht jetzt irgendwie, dann ist der Klick schnell da. Und dann gibt's da wieder, ja, irgendwie das Recht für die, dass sie da existieren, diese komischen Firmen da.
Du hast schon Ende vergangenen Jahres ein wunderbares Buch geschrieben, das sehr zu Herzen geht. Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war, vom Mut, eigene Wege zu gehen. Worüber sprichst du denn aktuell lieber? Über den Beruf als Schauspielerin oder über das Buch?
Also ich glaube über beides. Ich denke, viele wissen, dass ich schon lange bei den Rosenheim-Cops dabei bin. Das war einfach eine schöne Reise mit dem Buch, muss ich sagen. Es hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Es hat viel ausgelöst in mir. Ich glaube, ich bin sehr zu mir selber gekommen. Auch es war wichtig für mich, dass es jetzt noch ein Erfolg geworden ist, Spiegel-Bestseller. Das freut mich natürlich sehr. Aber in erster Linie habe ich es für mich geschrieben, um zu mir zu finden, um mein Leben so ein bisschen aufzudröseln. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? So ein bisschen. Aber es hat großen Spaß gemacht. Man geht dann natürlich auch durch Täler. Aber ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dieses Buch zu schreiben. Also für mich ganz persönlich.
eine Autobiografie, in der du viel von dir verrätst. Und das braucht natürlich auch eine ganze Menge Mut. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Und was sorgte dann letztendlich für den Auslöser, dass du gesagt hast, ich setze mich jetzt hin und schreibe die Geschichte auf?
Es ist ja eher eine Lebensgeschichte als eine Autobiografie. Da bin ich noch ein bisschen zu jung vielleicht.
Ja, schreibt man das nur, wenn man uralt ist?
Das war jetzt eher so ein Scherz.
Okay.
Aber ich habe einfach viele Geschichten erlebt in meinem Leben. Und ich habe vieles vorher nicht so preisgegeben und es war einfach der richtige Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Also ich glaube, ich bin ein bisschen geläuterter und bin nicht mehr so emotional wie früher, wo man sagt, man schreibt vielleicht was aus einer Wut heraus oder aus tiefster Verletztheit, sondern ich habe schon sehr reflektiert und deswegen war das jetzt der richtige Zeitpunkt. Man weiß ja nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt und ich hatte das Gespür, dass es jetzt passt und dass es stimmig ist und hatte eben Glück mit dem Peter Käfferlein, der sich da meiner angenommen hat und auch der Rowohlt Verlag, wo ich mir gedacht habe, schön auch in einem guten, also es gibt viele gute Verlage, aber ich lese auch sehr viel und ich irgendwie war mir das dann auch alles sehr sympathisch und das hat mich einfach sehr gefreut, dass das dann so geklappt hat.
Hast du Lust, dass wir eine kleine Reise machen durch dein Leben, durch dein Buch, durch deine Erzählungen? Du bist geboren in Altötting.
Ja.
Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an einen Sonntagmorgen im Mai, irgendwann in den 90er Jahren, als wir mit der Antenne Bayern Band in Altötting gespielt haben, am Samstagabend und Sonntagmorgen dort in einem kleinen Hotel aufwachten. Und ich dachte, was ist denn hier los? Weil das, was von der Straße ins Hotel kam, mir total fremd war. Jetzt muss man wissen, in Altötting sind jedes Jahr, ich glaube, du hast drüber geschrieben, 1,5 Millionen Besucher zu Gast. Wer das noch nie erlebt hat, kannst du mal schildern, was da im Mai an einem Sonntagmorgen so an Ereignissen geschieht in den Gassen und Straßen?
Also es ist ja, es geht so im Mai los, es ist und geht dann einfach so den ganzen Sommer über, dass halt viele Fußballfahrer nach Altötting tatsächlich kommen, von München, von Passau, von Regensburg, von überall her. Also nicht, also das, was man zu Fuß machen kann. Ich glaube, es gibt auch die von weiter her kommen und die gehen natürlich in großen Prozessionen durch die Stadt mit Megafon, wo dann die diversen Gebete gebetet werden, die zu einer Marienwallfahrt dazugehören. Dann ist der Kapellplatz natürlich sehr voll mit vielen, vielen Menschen und Prozessionsumzügen dann, die dann mit großen Brimbamborium in die diversen Kirchen irgendwie einlaufen.
Das war das, was mich geweckt hat.
Genau. Und die Glocken, also ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Kirchen, halt, die alle sehr nah aufeinander sind. Und die fangen dann alle gleichzeitig an zu läuten, sag ich mal. Also man wird schon vom Geläut dieser diversen Kirchen geweckt, wenn sie nicht die Wallfahrer sind, die über das Megafon beten. Und das ist so der, ja, dieser, sag ich mal, kirchlicher Alltag oder dieser Pilgeralltag dann in Altötting auch einfach. Es wird halt sehr viel Wert darauf gelegt, was ja auch, ja, was zur Geschichte von Altötting einfach auch dazugehört, dass es eine Wallfahrtsstadt ist. Und wenn du in einer Wallfahrtsstadt aufwächst, musst du auch mit diesen Dingen, die da drum passieren, auch leben oder dich arrangieren, je nachdem.
Ja, und das ist gar nicht so leicht gewesen als junger Mensch.
Also ich glaube, wenn du dich grundsätzlich mit der Kirche, sei es jetzt katholisch, evangelisch, oder wenn man sagt, das ist so, wird so zur Pflicht, dann wird es sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite gehört das halt zum gesellschaftlichen Leben dazu. Mhm. Die Schulen mit Chören, die natürlich dann bei diversen Messen singen. Geschwister, die als Ministranten irgendwie am Sonntag der Kirche beiwohnen. Ja, das gehört dazu irgendwie. Und es wird so zur Pflicht und du hast wenig Möglichkeiten für dich, dir eine Meinung zu bilden, ob man sagt, möchte man das oder möchte man das nicht. Das hatte man da einfach zu tun. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es war damals einfach, es ist ein konservativer Ort. Bestimmt ist es da jetzt auch schon ein bisschen offener geworden, denke ich.
Letzten Sonntag war Ray Garvey bei mir zu Gast, der ja auch sehr offen mittlerweile über seinen Glauben spricht und darüber, wie viel Halt er darin findet und dass er aber natürlich auch im sehr katholischen Irland groß geworden ist und dass man ihn so gezwungen hat zur Religion und zum Glauben und dass er dann eine Zeit lang das komplett verloren hat und sich auch abgewendet hat und dann aber so seine ganz eigene Definition von Gott fand und dann auch seinen ganz eigenen Glauben. Wie ist es denn bei dir heute?
Also ich habe lange gebraucht, aus der katholischen Kirche auszutreten, weil ich immer gedacht habe, es passiert danach was.
Ja, spannende Glaubenssätze,
oder? Weil
die Oma
immer gesagt hat, dann holt die der Teufel. Also wenn man halt austritt, und ich habe wirklich 2, 3 Anläufe gebraucht, um da auszutreten, und dann bin ich ausgetreten und es ist
nichts passiert. Surprise.
Ich bin nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt nicht gläubig oder ich bin ungläubig, aber es gibt viele Fragen, die ich mir stelle, was die katholische Kirche betrifft, und es ist für mich nicht der Ort, in dem ich meinen Glauben ausleben möchte. So habe ich das für mich definiert. Ich glaube aber durchaus, vielleicht eine höhere Macht, aber das behalte ich für mich, und das muss ich auch nicht jedem kundtun und ich muss es auch nicht jedem zeigen einfach, sondern das ist für mich meins, was ich für mich habe, und das finde ich sehr wichtig, und damit kann ich ganz gut leben mittlerweile.
Kann ich zu 1000% nachvollziehen. Es ist ja auch bekanntlich so, eigentlich niemals streiten oder diskutieren am Familientisch über Politik.
So ist es.
Und Religion, was war das Dritte? Politik, Religion, oder waren es die beiden großen?
Vielleicht nur diese beiden großen Themen.
Ja, da ist auf jeden Fall ein Tretminenfeld.
Ja.
In doppelter Hinsicht. Das Buch, das du geschrieben hast, geht sehr unter die Haut, weil wir sind ein selber Jahrgang. Wir hatten letztes Jahr beide einen Runden. Und wenn man wie wir in den 90ern aufgewachsen ist, Mensch, mal ein kleiner Spaß, wenn man wie wir 73 geboren ist, dann glaube ich, gibt's da, egal in welchem Umfeld man aufwächst, unheimlich viele Parallelen, weil es gibt natürlich unterschiedliche Bundesländer, aber wir leben natürlich alle in Deutschland, und so ein gewisser Zeitgeist zieht natürlich auch immer durch die Dekaden. Und was mich wirklich sehr berührt hat, war zu lesen, welche Riesenrolle die Musik in deinem Leben gespielt hat und auch noch bis heute spielt. Was hast du gefunden in der Musik als junger Mensch, was dir Trost gespendet hat?
Die Texte einfach. Teilweise, ich habe damit auch Englisch gelernt, so ein bisschen. Ich hatte Latein in der Schule erstmal, und dadurch hat man sehr gut Englisch gelernt. Und wenn man einfach die Texte für sich übersetzt hat, hat man gemerkt, man ist nicht alleine, sondern es gibt... die waren ja auch noch jung damals, ne? Wenn man sich Depeche Mode heute anschaut, zum Beispiel Shake the Disease, schüttelt dein Leid ab, ist zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, das war für mich so, ja, man macht sich Gedanken über Erziehung, über diese Generation, wo ist unser Platz, wo gehören wir hin? Und man darf auch traurig sein, man hat Emotionen, man hat diese ganzen Texte oder diese Lieder in Texte, die mit Emotionen gespickt waren, verpackt einfach. Und es war nicht unbedingt so dieses... Happy, es war schon Happy-Musik, aber es war auch durchaus, es ging eine Schippe tiefer auch manchmal. Und das fand ich einfach sehr schön. Und da habe ich meinen Platz gefunden und da habe ich mich verstanden gefühlt einfach, dass man sagt, es geht nicht nur dir so, sondern es gibt genug junge Leute, denen es ähnlich geht vielleicht auch. Und sowas, also Musik, finde ich, kann unheimlich viel Kraft geben und viel Trost spenden. Oder auch, wir hatten so einen Spielkeller und ich habe mir da einfach das dann angehört und habe halt dazu getanzt einfach, ne? Weil ich konnte dadurch einfach meine Emotionen sehr, sehr gut ausleben und habe mich da verstanden gefühlt. Ja.
Besonders in den Texten, das kann ich sehr gut verstehen.
Aber auch so The Cure oder so, wenn man oder auch wenn man mal Wut hatte, einfach als stützende Neubauten, Feurio ist zum Beispiel auch sowas. Wenn man das aufgedreht hat, da ging es einem schon viel besser dann irgendwie so ein bisschen so, das was man zu Hause vielleicht ein bisschen verstecken musste oder wo man nicht verstanden worden ist. Oder zum Beispiel auch so Bands wie Bronski Beat oder so. Ne? Ich hatte viele Freunde, die homosexuell waren, also LGBTQ+S gab es da einfach noch gar nicht. Aber wenn man sich da so reingehört hat, wo man gesagt hat, Mensch, da gibt es noch was, was nicht hier stattfindet, aber woanders stattfindet. So. Und das, ja, das war wichtig einfach, glaube ich, für diese Zeit auch.
Vom Styling her, spitze Schuhe, schwarze Klamotte, Haare auch so abrasiert, so ein Undercut bis oben?
Also ich hatte einen Undercut nicht immer bis oben, es war sehr schwierig, aber ich hatte schon auch Muster hinten drinnen im Haar.
Oh, wow, das ist boah, da bin ich ein bisschen neidisch.
Auf und einen wahnsinnigen, traurigen Blick gemacht. Aber also die bevorzugte Farbe der Kleidung war schon schwarz, und es war wichtig, Doc Martens zu haben, die sind jetzt wieder total in, und einfach auch diese spitzen Schnallenschuhe einfach oder Creeps.
Creeps auch, mit den ganzen
mit dicken
Sohle,
ja. Genau. Schön. Also das war einfach sehr, sehr wichtig, dass man das hatte.
Es gab Clubs in Nordrhein-Westfalen, da hat dir der Türsteher auf die Füße vorne getreten, wenn du Doc Martens anhattest, weil du mit Stahlkappen nicht reingekommen bist.
Ah.
War das auch in
Also bei uns in dem Club, wo wir waren, im Libella in Altenmarkt damals, war das nicht. Da war das eigentlich, hat das zum guten Ton gehört. Schuhe mit Steilkappen anhatte.
Im Ruhrgebiet ging es vielleicht ein bisschen rauer zu, das kann schon sein. Und was ich auch genial finde im Rückblick, diese Wave-Schuhe, die wir trugen, würde ja wirklich so spitz zuliefen, ob das so diese kleinen weichen Teenagerfüße besser verkraften konnten, als würde ich mich heute in diese Schuhe pressen, ich würde sterben.
Ja, ich glaube, wir haben unser Leid davon getragen.
Vielleicht haben wir deshalb so traurig geschaut.
Ja, vielleicht, weil es so gezwickt hat. Aber ich hätte einen Teufel getan, andere Schuhe anzuziehen, einfach als diese Schuhe.
Du bist heute noch ein Riesenmusikfan.
Ja.
Und hörst du die alten Platten noch? Heute wahrscheinlich eher dann als digitale Clips? Oder?
Ja, es ist eher so, dass meine Tochter einen Plattenspieler zu Hause hat.
Ach,
und das total cool findet und sich manchmal eine Scheibe auflegt, sage ich mal. Mittlerweile, man hatte so viel Platten und auch so viel CDs, dass eigentlich, das ist so, wo man sagt, ich will das einfach nicht mehr so in meinem Wohnzimmer haben. Und deswegen, ja, also die wichtigsten habe ich noch, aber ich höre natürlich eher digital. Aber Musik ist immer noch sehr wichtig in meinem Leben. Und ich höre schon ab und zu, packt's mich wieder, dann höre ich so diese alten Sachen an. Und wie gesagt, einmal Depeche Mode Fan, immer Depeche Mode Fan, sage ich so. Und es gibt auch Deine Lakaien und sowas, das kann ich auch immer noch anhören. Und, aber ich mag auch neue Musik, also.
Ich bin manchmal total erstaunt. Ich kann mir heute kaum einen Namen noch merken. Und ich habe aber die alten Texte von Songs aus den 80ern. Ich kann immer noch alle Smiths-Alben mitsingen. Wo ich mich frage, was haben andere Menschen an der Stelle im Gehirn, wo ich diese Musiktexte abgelegt habe? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und wieso kann ich mir die einfachsten Dinge nicht merken?
Naja, aber das war es einfach so eine emotionale Geschichte, war, glaube ich. Und weil das für uns oder in der Zeit für uns sehr wichtig war, dass man diese Texte bewusst gehört hat einfach.
Ach, das ist wunderbar. Das Thema Musik, da muss ich sagen, da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich schon allein mit dir das ganze Sonntagsfrühstück drüber unterhalten. Aber wir möchten natürlich auch ein bisschen eintauchen in deine berühmte Rolle, der Miriam Stockel. Und ich habe mir im Vorfeld natürlich ein paar, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich mir ein paar Interviews angehört und habe festgestellt, fast jeder Kollege oder jede Kollegin lässt dich einmal diesen berühmten Satz sagen, den die Miriam Stockel immer sagt in den Folgen der Rosenheim-Cops. Und dann habe ich gedacht, ist das vielleicht so wie so ein Fiesta Mexicana als Schauspieler, so der große Hit, bitte sagen Sie es einmal, Frau Burger, ist es so?
Ach, wahrscheinlich, weil das so zu dieser Rolle dazugehört und weil ich den Satz eben kreiert habe in der Findung der Figur der Miriam Stockel.
Na komm, dann sag ihn einmal. Du kannst ihn schön sagen.
Es gab aber der Laich.
Es gab aber der Laich.
Und das ist so eben, ich habe schon oft gesagt, wenn man eine Figur kreiert und wenn man sich überlegt, wie spricht die, was macht die, was tut die, und dann, wenn du Glück hast, fällt dir halt sowas ein und du denkst im ersten Moment überhaupt nicht daran, dass das was ist, wo man sagt, da könnte man eigentlich ein Patent drauf anmelden. Aber es ist natürlich schon schön, wenn sowas dann hängen bleibt, sage ich mal. Oder wenn die Leute eine Freude haben. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Dieser Satz gehört zur Figur Miriam Stockel. So, und der bleibt da auch wahrscheinlich. Und es ist doch schön, wenn man dadurch eine Figur identifiziert und sagt, das bringt man damit in Verbindung und so vielleicht auch ein bisschen hängen bleibt.
Wenn man über so eine lange Zeit in so einen Charakter schlüpft, kann ich mir vorstellen, baut sich ja eine Beziehung auf zwischen dir, Marisa, und der Miriam. Wie ist eure Beziehung?
Ja, ich habe gesagt, ich verneige mich vor dieser Figur, weil das mir einfach ganz viele Möglichkeiten gegeben hat, in dem Beruf als Schauspielerin Fuß zu fassen, Dinge zu tun, die ich vielleicht durch diese Figur nicht tun hätte können. Und es ist natürlich auch was mir sehr liegt oder was mir eine ganz große Freude gemacht hat. Also ich kann die schon auch gut ablegen. Also ich bin jetzt nicht privat zu Hause Miriam Stockel, sondern ich hänge mein Kostüm in den Schrank und entstockel mich, sage ich immer, und bin dann wieder Marisa Burger. Und das ist mir eigentlich auch total wichtig, weil das ist eine Figur und ich bin Schauspielerin und spiele mich ja nicht selber. Insofern habe ich da schon eine gewisse Distanz auch dazu. Ne? Das wäre ja schlimm, wenn man sagt, ich komme da nicht mehr raus und führe mich zu Hause so auf wie die Miriam Stockel. Hätte hätte mein Mann auch keinen Spaß mit mir.
Naja, man hört ja so aus Hollywood von diesen extremen Charakteren, so Leute wie Christian Bale oder so, wo, um denen sich so ihre Legenden ranken oder auch Robert De Niro, wenn die in so ganz krasse Rollen gehen, dass die dann teilweise über Monate da gar nicht mehr rauskommen, dass die auch offset praktisch so angesprochen werden wollen und so. Und das finde ich dann schon auch ganz schön hart.
Ja, aber das ist ja immer partiell so, dass man sagt, das ist jetzt mal ein Kinofilm, den die machen. Ich glaube, wenn du sagst, du spielst eben extreme Charaktere, die dann ein Abnehmen implizieren, die sagen, oder du nimmst irgendwie 40 Kilo zu, du musst ja auch wieder zunehmen oder abnehmen, dass man sagt, man braucht so seinen Space, um dann wieder normal zu werden. Es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt so in so eine harte Drehzeit reingehe, wie jetzt mit zwei Drehblöcken Studio, da bin ich da schon sehr drinnen einfach. Da habe ich für viele Dinge keinen Kopf. Und da bin ich auch jemand, der sagt, ich stehe da morgens auf, bin total fokussiert und gehe auch dann um 8:30, 9 ins Bett. Also da bin ich jetzt nicht mehr für Kino und sonst irgendwas offen oder sage, ich mache jetzt einen großen Kochabend, das mache ich dann am Wochenende wieder. Aber ich bin schon sehr fokussiert in der Zeit und ich merke schon am Ende des Jahres auch, wie sehr einen so eine Figur auch ja, mitnimmt, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ne? Aber man taucht da schon ein. Also und ich bin auch jemand, der immer alles gibt. Also ich bin dann schon auch müde und platt. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht so extrem, wie wenn du jetzt jemanden spielst, der psychisch total labil oder sonst irgendwas, wo du wirklich dein Raum da brauchst, um irgendwie mal von zu Hause auch auszusteigen. Das würde ich auch machen. Aber bei der Stockel, die ich jetzt seit 20 Jahren spiele, muss ich nicht mehr den Raum verlassen, um irgendwie konzentriert am nächsten Tag am Set zu stehen.
Zwischenmeditation zu machen.
Ja, genau.
Also ihr habt ein liebevolles, gutes Verhältnis.
Wir haben ein liebevolles Verhältnis, genau.
Was ich ja wirklich bemerkenswert finde, ist, dass du eigentlich ursprünglich vor vielen Jahren, die Geschichte kennt vielleicht schon einige, eigentlich abgelehnt worden bist für die Rolle und erst in der zweiten Runde praktisch nochmal zurückgepfiffen wurdest und gesagt, stopp, weil der Regisseur wechselte.
Genau, also die haben nochmal umstrukturiert und ich glaube, ich bin grundsätzlich in meinem Leben so jemanden, der immer erst auf den zweiten Blick wirkt. Damit habe ich mich abgefunden.
Also mich beeindruckst du schon auf den ersten, darf ich dir sagen.
Vielen Dank. Aber manchmal ist es einfach so, ja, es ist mir schon öfters passiert, dass man erst so gedacht hat, ja, das war nicht schlecht, aber gucken wir mal, dann hat mir erstmal jemand anderen genommen. Kam man aber dann doch wieder auf mich zurück irgendwie. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber es wurde in Form einer Umstrukturierung und dann hat eben damals ja damalige Regisseur Dieter Kehler hat gemeint, er würde gerne nochmal mein Band sehen und bin dann nochmal angetreten und ich glaube, ich sage immer jetzt, glaube ich, sind sie ganz happy, dass ich das jetzt mache, seit 20 Jahren.
Also Mrs. Second Chance sozusagen.
Ja,
ja, also es ist
jetzt ist ja auch so in meinem Leben so. Ich meine, in meiner zweiten Hälfte jetzt, also es klingt so blöd, aber ich habe ja erst so ab Ende 30, Anfang 40 kapiert, was ich eigentlich in einer Beziehung will oder wie ich leben möchte oder so. Ne? Manchmal ist es halt einfach so. Bei manchen schießt es halt vorne gleich raus, haben vielleicht dann später Probleme. Es läuft ja nicht bei allen immer
vielleicht.
Rund. Vielleicht. Also und ich hatte vorher Probleme, also nicht Probleme, aber ich habe einfach, ich bin einfach ein Spätzünder und das ist auch ganz in Ordnung so, finde ich. Das habe ich akzeptiert.
Also ich kann dir sagen, ich habe noch später die Liebe gefunden, erst mit 48 und es ist doch, dann hat sich doch die harte Arbeit vorher ausgezahlt,
genau.
Oder?
Ja, auf alle Fälle.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass dein Ehemann Werner dir sehr geholfen hat, dich in deine Selbstständigkeit zurückzukämpfen. Wie meinst du das? Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Naja, wenn man lange vorher in einer Beziehung ist, in sehr familiären Strukturen, die nicht so ganz rund laufen, wo dir auch, sagen wir mal, vermittelt wird, dass du eigentlich nicht so wirklich was kannst und aber vorher eigentlich doch jemand warst, der sehr selbstbewusst im Leben gestanden hat und du verlierst es so Step by Step einfach, dann musst du dich wirklich wieder nach vorne kämpfen. Um dir auch zu sagen, die Glühbirne da oben, die schaffe ich, das ist nicht mein Feind irgendwie, ne? Oder auch alleine zu leben. Also ich habe nie wirklich alleine gelebt, bin früh Mutter geworden, habe immer in WGs gelebt und dann eben habe ich das erste Mal geheiratet, war dann in einer langen Beziehung und das ist und dann habe ich alleine gelebt erstmal, ne? Und das war für mich total komisch, weil eigentlich immer jemand um mich rum war. Meine Tochter hat studiert, die war weg dann und ich saß dann alleine in einer Wohnung. Und ja, für mich eben bezeichnend war immer, dass ich, mein erster Mann und ich hatten immer Diskrepanzen, was das betrifft, wer was fernseht. Also bin ich in mein Schlafzimmer gegangen zum Fernsehen gucken und er war im Wohnzimmer. Und ich bin tatsächlich in meiner, wie ich dann alleine gewohnt habe, bin ich immer auch zum Lesen ins Schlafzimmer gegangen. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, wieso gehst du ins Schlafzimmer? Du hast ja ein Wohnzimmer und das ist dein Space. Es ist, keiner kommt und sagt irgendwie, was machst du denn da? Ich stört mich jetzt, dass du liest oder so. Das kannst du alles für dich alleine benutzen.
Ach, kriege ich gleich eine Gänsehaut, wenn du sowas erzählst.
Ja, und das sind so Dinge, und das ist wirklich total, also ich fand es so aberwitzig, dass man das echt lernen muss, obwohl man anscheinend nach außen hin eine sehr selbstbewusste Frau ist und auch sich vieles zutraut, viel hinbekommen hat. Aber manchmal wird man echt da zurückgeworfen, und man hat, man hat das Gefühl, man hat zwei linke Hände und man darf sich nicht so bewegen, obwohl es einem selber gehört, wie man will. Mhm. Hat zu dem Beobachter dastehen. Und das fand ich total spannend, das zu beobachten einfach.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen das Falsche wieder verlernen.
So ist es, genau. Ne?
Also
das ist
diese
total
ganzen
gut ausgedrückt.
Glaubenssätze und dieser ganze Blödsinn, den wir so in unserem Unterbewusstsein abgelegt haben, das wieder zu verlernen oder festzustellen, es ist gar nicht die Wahrheit.
Es ist keiner neben dir, der dich bewertet einfach. Mhm. Also wenn man einfach manchmal schwierige Beziehungen erlebt hat, ist man ständig in diesem Strudel drinnen, dass man bewertet wird, dass man sich rechtfertigen muss, dass das nicht stimmt. Oh, mache ich das richtig? Wie ist der eine drauf? Wie bin ich drauf? Irgendwie. Man dreht sich wie in so einem Hamsterrad irgendwie die ganze Zeit und verlernt einfach zu sagen, Moment, so geht das nicht einfach, ja, sondern nur um so dem Beziehungsfriedenswillen irgendwie das aufrechtzuerhalten, tust du Sachen, die dich total klein machen.
Ich glaube, da finden sich ganz, ganz viele Frauen und wahrscheinlich auch Männer. Man denkt immer, es betrifft nur Frauen, aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass Männer davon auch betroffen sind.
Bin ich auch der festen Überzeugung. Es geht nicht nur um Frau, sondern es geht so um die allgemeine, um ein Zusammenleben mit einem Menschen. So.
Wie führst du heute eine Beziehung?
Wir hatten ja lange eine Fernbeziehung, mein Mann und ich, was ich aber nicht als Fernbeziehung bezeichne, weil wir trotzdem zusammen waren. Wir haben uns halt nicht täglich gesehen. So. Mein Mann ist jetzt in Pension gegangen, sage ich mal. Und wir haben aber was renoviert werden muss. Und deswegen wohnt er jetzt gerade bei mir. Er ist mein Mitbewohner.
Jetzt habt ihr eine WG.
Jetzt haben wir eine WG. Und eigentlich funktioniert es ganz gut, weil ich auch immer sage, natürlich hat man seine Eigenheiten. Und vorher war es so, man hat sich besucht. Man hat eigentlich nur schöne Sachen gemacht. Also gut, während der Corona-Zeit waren wir auch zusammen. Aber er konnte da immer noch in seinen Job auch einfach ins Museum gehen. Jetzt kann er jetzt nicht. Mhm. Aber ich fange jetzt wieder an zu drehen und bin auch nicht 24 Stunden da. Und ich sag auch immer, so diese Sachen, die eine Beziehung vergiften, so zum Beispiel, wenn man sich aufregt, warum stellst du die Kaffeetasse nicht sofort in die Spülmaschine, sondern obendrauf? Ja, dann räume ich es halt einfach weg, weil das sind Dinge, die nicht in Relation zu unserer guten und wirklich liebevollen Beziehung stehen. Dann macht man das halt einfach und vergiftet einfach eine liebevolle Beziehung, nicht mit dem, wieso hast du das nicht weggeräumt und wieso hast du das nicht weggeräumt.
Als würde es eine Rolle spielen, ne?
Ja, als würde das eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, das lernt man mit der Zeit.
Total schön, also auch diese Formulierung, dass du dich so zurückgekämpft hast in die Selbstständigkeit und ja auch wieder ein gewisses Stück in die Freiheit. Jetzt großer Zeitsprung nochmal in dein 14-jähriges, 15-jähriges Ich in Altötting. Auch das hat mich total berührt, weil ich sofort den Geruch in der Nase hatte und auch diesen Geschmack von diesen 80er-Jahre-Pommes in diesen weichen, durchgeweichten Tüten und auch das Gefühl unter den Füßen im Freibad in diese lauwarmen Fritten zu treten. Mhm. Du hast als Teenager-Mädchen, wie du in deinem Buch beschreibst, Freiheit im Freibad gefunden und bist bis heute eine Wassernixe.
Ja, also wie gesagt, der Geruch von Freibad,
das
ist wirklich was, wo man sagt, also und das waren ja so diese 60er, 70er Jahre Freibäder, da sind die ja gebaut worden. Und ich weiß, was auch einen ganz speziellen Geruch hat, es gab so diese Holzplanken, wo man sich auch, also es gab Liegewiesen, aber es gab diese Holzplanken, die um die Schwimmerbecken irgendwie rum waren. Wenn die nass geworden sind, mit Sonnencreme sich gefühlt haben und eben auch noch mal so Pommes dazu gegessen hat, das ist so ein ganz eigener Geruch irgendwie. Und nicht nur diese Pommes, sondern was auch immer noch so ist, wo die Duschen waren, diese Becken, wo man zu Fuß durchgewartet ist und gedacht hat, hoffentlich kriege ich einen Fußpelz irgendwie.
Aber man konnte ja sofort sprühen danach und alles desinfizieren.
Genau, so.
Macht man das heute noch, frage ich mich. Echt? Gibt es noch so Sprühdinger im Freibad, dass man die Füße so...
Ja, also in Hallenbädern, glaube ich, gibt es. Doch, ich glaube, es gibt schon noch. Doch. Ich glaube, es gibt es doch. Das war auch immer sehr lustig. Irgendwie. Und ich finde halt, im Freiburg hat sich bei uns alles getroffen irgendwie. Mhm. Also man hat nach der Schule, wenn das Wetter schön war, und sind ja auch einige nicht in den Urlaub gefahren in den Sommerferien, oder wir sind immer zum Schluss gefahren, weil Bayern hat ja am Ende der Sommerferienurlaub, es war besonders günstig dann einfach, hat man sich im Freiburg getroffen, und das war eigentlich immer lustig und immer schön. Und du hast immer jemanden getroffen einfach. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, es gab ja kein Handy irgendwie. Man ist dahin und man hat immer, irgendjemand hast du immer getroffen. Und zur Not hast dich halt, wenn jetzt keiner von deinen besten Kumpels war halt ein so ein,
wo man gesagt hat, war da.
Dann lege ich mich halt dahin. Und es war auch nett irgendwie. Ne?
Wir hatten ja nichts. Wir hatten halt kein Handy. Es war auch nicht immer schön, ne? So dann am Nachmittag auf den Schwarm zu warten, ruft er an oder nicht?
Ja,
und dann das Telefon die ganze Zeit zu observieren.
Ja, oder man hat schon irgendwie so im Freibad eben auch geguckt. Man hat sich so Richtung Eingang, Blick auf den Eingang, ob er kommt oder nicht kommt. So, aber eigentlich auch total spannend.
Mhm. Weil das stimmt,
so unberechenbar war.
Ja, nicht immer zu erreichen.
Nicht immer zu erreichen, ja.
Was findest du im Element Wasser für dich bis heute?
Also für mich ist es so, ich bin eine Allergikerin. Mhm. Also ich habe ganz schlimm Heuschnupfen. Und wenn die Luft zu trocken ist, also das macht mir einfach Probleme. So Asthma bisschen in die Richtung. Und im Wasser ist es halt alles frei. Und vor allem auch, wenn du untertauchst, wenn du ausatmest, wenn du einatmest. Ich finde, man spürt sich einfach im Wasser unheimlich gut. Und man durfte auch so mutig sein in solchen Freibädern, wenn es so Sprungtürme gab irgendwie, und man sagt, man geht da hoch. Also wenn ich jetzt so...
Bist du gesprungen?
Ich bin gesprungen.
Wie hoch?
Also es waren schon, was gab es denn, 7 Meter, 10 Meter,
glaube ich. Ich kenne 3, 5 und 10.
Genau, so in der... Echt? Der Zehner wurde nur ganz selten aufgemacht, ne, mit Wasser, Bademeister und Wasserwacht so. Aber da zu stehen und zu sagen, ich bin mutig, ich springe da runter, irgendwie war das immer mit einer Mutprobe auch verbunden. Und also ich habe mich im Freibad einfach gespürt, im Wasser, beim Schwimmen, wenn du da runtergesprungen bist, das waren so für sich so große Momente, die man da hatte.
Wie haben wir bloß die 80er überlebt? Das ist mir ein Rätsel. Marisa Burger, hast du Blut geleckt mit diesem Buch, das du geschrieben hast? Denkst du schon über das nächste nach?
Also es macht auf alle Fälle Spaß. Mhm. Nur ich bin auch jemand, der sich 100% in Sachen hineinbegibt. Und ich kann nichts machen, wo ich dann sage, das ist so eine halbscharige Geschichte. Ich finde, sowas braucht immer Zeit. Und ich habe mich da reingehauen, und jetzt irgendwas aus dem Nichts zu ziehen, das bin ich nicht. Wenn sich wieder was ergibt, sehr gerne. Aber jetzt so, dass ich sage, ja, wenn ich was gerne mache, dann leckt man Blut. Aber ich sage nicht immer, du musst sofort was anderes hinterher schießen. Lieber was Gutes, was ein bisschen braucht, als was so Mittelmäßiges, wo man dann sagt, naja, das bin nicht ich. Also wenn was kommt, wenn ich eine Eingebung habe, dann gerne. Aber wenn nicht, dann muss es halt noch warten. Dann gibt es andere Projekte, die man dann macht. Und das ist auch in Ordnung.
Du bist im Sternzeichen Krebs, oder?
Krebs, ja.
Astrologie ist was dich interessiert?
Also ich weiß es von meinem Kollegen Max Müller, der beschäftigt sich sehr mit Astrologie. Ich weiß, dass ich Aszendent Skorpion bin. Das ist ja wichtig auch gegen den Krebs da.
Das ist dieses Deep Diven.
Genau, ja.
Den Dingen auf den Grund gehen wollen. Das ist der Skorpion.
So ist es. Und der aber auch manchmal ein bisschen Gift sprüht, weil ein Krebs ist ja doch sehr mütterlich einfach manchmal und sehr sensibel. Und da bin ich ganz froh, dass ich einen Skorpion in mir drinnen habe.
Was steht auf deiner Bucketlist noch? In diesem Leben, in diesem Jahr?
Ach, ich finde immer so, Bucketlisten zu schreiben ist so, man hat dann so eine Liste, die hakst du dann ab. Ich bin jemand, der sagt, wie es kommt, wie es kütz, so kütz, ne? Also das ist, ich lebe nicht nach Bucketlisten. Ich möchte einfach in meinem Beruf arbeiten. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Mhm. Das merke ich auch, wie viel mir das bedeutet. Dass ich da weitermachen kann, dass mein Leben inspirierend ist, das wünsche ich mir, dass es lebendig bleibt. Und was da sonst kommt, guck nach links und rechts, irgendwo tut sich eine Tür auf, und das machst du dann einfach.
Marisa Burger zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war. Vom Mut, eigene Wege zu gehen, ist ein wunderbares Buch, das tief berührt und ja auch viel über dich erfahren lässt. Und auch die Miriam Stockel kehrt zurück in die Rosenheim Corps. Also macht euch keine Sorgen. Ich danke dir sehr für deinen Besuch.
Gerne. Warst du schon? Wir könnten noch weiter quatschen.
Ja, ich könnte hier noch 6 Stunden sitzen, muss ich gestehen. Aber vielleicht machen wir eine kleine Wiederholung.
Über Musik dann.
Nur über Musik. Ja, genau. Ach, herrlich. Alles Gute für dich.
Ja, für dich auch. Danke.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.